Während wir angebetet haben und ich da stand, ist mir folgende Geschichte eingefallen. Und zwar ist es ein Gemeindeleiter, der lange Zeit Gemeindeleiter war in Saulgau in der Gemeinde. Und er hat erzählt, als er so anfänglich in die Gemeinde kam, dann haben die Leute so komisch gebetet. Und er war da und hat gesagt, keine Ahnung, was ist das? Aber ich mache jetzt einfach mit, hat er gesagt. Und dann hat er mitgebetet, mitgesprochen, so. Ja. Und als das zu Ende war, dreht sich ein Mann, der vor ihm steht, um und hat gesagt, wo haben Sie so super Hebräisch zu sprechen gelernt? Wow. Bad Saulgau, ja. Also in Bad Saulgau. Wo haben... Ich glaube, was der Herr uns sagen möchte, ist, mach einfach mit. Da ist eine Kraft dahinter. Ja. Und Vater, ich bete, Herr, dass du deinen Geist ausgießt. Du sagst es, du hast es gesagt. Du gießt deinen Geist aus auf alles Fleisch und ihr werdet in neuen Sprachen reden und ihr werdet Visionen haben, ihr werdet Menschen heilen, ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen. Halleluja. Amen. Amen. Das Thema heute ist Gott macht. Gott macht ja so einiges, ja. Aber da erzähle ich euch eine Geschichte von einer Frau, die ist tatsächlich passiert. Sie hat die Kinderstunde gemacht in der Gemeinde und hat selber eine Tochter gehabt, die in der Kinderstunde dabei war. Und das Thema war an diesem Tag, dass sie den Kindern die Schöpfungsgeschichte nahebringen wollte und es auch ein bisschen interaktiv gemacht hat, wo sie Fragen gestellt hat. Jedenfalls hat sie dann, nachdem sie die Schöpfungsgeschichte erzählt hat, diese Fragen gestellt, zum Beispiel, wer hat die Bäume gemacht? Und die Kinder haben gerufen, Gott hat das gemacht. Und dann hat sie gefragt, wer hat die Sonne gemacht? Gott hat das gemacht. Wer hat die Tiere gemacht? Okay. Und wer hat die Vögel gemacht? Oh, ihr seid aber Alarm. Entschuldigung. Wer hat dich gemacht? Gott hat es gemacht. Später in der Woche, sie waren zu Hause und die Mutter kommt ins Wohnzimmer rein und es das Wohnzimmer war so durcheinander gebracht, das Kinder hat da gespielt, aber das war ein Chaos. Und die Mama hat gefragt, wer hat dieses Chaos hier gemacht? Und die Kleine ruft, Gott hat das gemacht. Gott hat das gemacht. Nun, natürlich hat es Gott nicht gemacht, das Chaos, sondern das Mädel. Ja. Aber es gibt, ich möchte euch heute in eine Geschichte hineinführen und bestimmte Dinge, die wir lesen und hören in dieser Geschichte, die ist so, die geht so tief und wir können uns eigentlich nicht vorstellen, dass Gott so etwas macht. Denn wir wissen, Gott hasst Kinderopfer, stimmt's? Die Geschichte beginnt damit, dass es heißt, Gott hat Abraham genau an diesem Punkt versucht. 1. Mose 22, Vers 1, wir gehen längere Zeit durch diese Geschichte. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Bei mir dauert es meistens länger. Bei dir auch? Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Das ist heftig, ihr Lieben. Wenn wir Menschen des Glaubens sind und Gott kennen und so eine Anforderung kommt von Gott an dich oder an mich, dann sagen wir, das kann nicht sein. Also ich würde anfangen zu diskutieren und sagen, nein, Teufel, weiche hinter mich. Ja? Du bist mir ein Anstoß. Du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern... Okay. Und diese Situation, diese Herausforderung ist so absurd, so unglaublich. Es ist eine Sache, wenn dein Sohn, den Gott dir verheißen hat, wenn er krank wird und wenn er stirbt und wenn du dann am Grab stehst und deinen Sohn beerdigen musst. Gott, wie, warum? Herr, was hast du gemacht? Was ist passiert? Ich verstehe es einfach nicht, ich glaube es nicht. Ich habe doch gewartet, gebetet, durchgehalten und du hast, ich weiß es nicht, Gott, hast du das gemacht? Haben wir schon manchmal Gott gefragt, Herr, kommt es von dir? Aber es ist dann noch eine ganz andere Sache, wenn Gott so einen Auftrag gibt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, geh hin, opfere ihn mir im Land Moria. Das kann, das darf nicht sein, das geht doch gar nicht. Das hat Gott nicht gemacht. Genauso wenig wie die Sauerei im Kinderzimmer. Glaubt ihr das? Aber wie hat Abraham reagiert in der Geschichte? Hat er es abgelehnt? Hat er debattiert? Hat er versucht, es dem Herrn auszureden, aus der Nummer irgendwie rauszukommen? Gleich der nächste Vers heißt, da machte sich Abraham früh am Morgen, gleich am nächsten Tag, auf, sattelte seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkommen. Und Abraham, okay, jetzt habe ich das, ich muss das anders betonen. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge, wir wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Wir merken hier schon etwas, ja, dass Abraham anders gedacht hat, wie wir oft, wenn wir in Krisen sind. Abraham hat eine klare Vorstellung gehabt. Ich werde dorthin gehen mit meinem Sohn, ja, und wir werden wieder zurückkommen. Und ich möchte uns ermutigen, wenn Situationen sind, wenn Sachen passieren in unserem Leben, wo wir uns fragen, Gott, hast du das gemacht? Das kann doch nicht sein, dass wir ein Vertrauen haben. Abraham ist unser Vater, stimmt's? Er ist unser aller Vater, er ist Vater der jüdischen Nation und er ist Vater aller Gläubigen. Ist auch mein Papa. Also ich bin stolz auf meinen Papa. Aber okay, gehen wir weiter. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater, Abraham. Und Abraham sagte, Vater, hat er gesagt. Und Abraham sagte, da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Was für eine Frage. Und ihr Lieben, wenn ich mich in die Situation hineinsetze von Abraham, was sagst du da? Ja. Was willst du sagen? Der Herr hat eine klare Ansage gemacht. Er hat gesagt, opfere mir deinen Sohn und er ist unterwegs und alles. Und Abraham, er hat gesagt, der Herr wird selbst für das Brandopfer sorgen. Was er dabei gedacht hat, weiß ich nicht. ob er gedacht hat, Herr, mach, was du willst, wie du es willst, aber doch, wir kriegen einige Sachen mit, was er gedacht hat und was er im Kopf hatte, was er geglaubt hat. 3 Tage lang ist er mit diesem Gedanken und schlimmsten Vorstellungen unterwegs schon und kann eigentlich nicht begreifen, was Gott will, was Gott macht, was da abläuft. Aber wie reagiert Abraham auf diese Frage seines Sohnes? Das sagte Abraham: Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Was für ein Glaube. Was für ein Glaube. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns hineinführen möchte, weil es geschehen in unserem Leben Dinge, die wir nicht einordnen können. Wir begreifen Gott, weil dass Gott nichts macht oder dass Gott etwas macht, aber nicht so, wie wir es denken. Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und ich frage, hat er das nicht schon getan? Nämlich den Sohn. Und sie gingen beide miteinander und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar, schichtete das Feuer auf, dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Was für ein Drama. Was für eine schreckliche Situation. Ich meine, wir kennen das Ende von der Geschichte. Wir sind ganz entspannt, gell? Wir sind ganz entspannt. Wir kennen das Ende. Aber Abraham, und ich frage, kannte er es, das Ende? Kannte Abraham das Ende? Die Bibel sagt es. Abraham vertraute Gott. Abraham vertraute Gott. Er glaubte Gott. Ihr Lieben, und für uns stellt sich die Frage, vertrauen wir Gott? Auch in solchen Situationen. Vertrauen wir Gott, wenn es keinen Weg mehr, keinen Ausweg und anscheinend gar nichts anderes gibt? Oder reagieren wir wie die unmündigen Kinder und sagen, das hat Gott nicht gemacht? Vertrauen wir, dass er immer noch bei uns ist, in Freud und Leid, in Glück, in Unglück, beim Feiern, im Krankenhaus, im Sieg, in Not, Leben oder Tod, wenn ich es verstehe oder nicht verstehe. Und bis an das Ende meiner Tage, glaube ich das, vertraue ich ihm. Du willst predigen, oder?
Nein, komm. Ich will dazu was sagen. Ich habe ganz vor kurzem zu der gleichen Geschichte eine Predigt gehört. Und die Predigt hieß eigentlich, Worte haben Macht. Und es ist mir noch nie davor aufgefallen, als ich die Geschichte gehört habe, aber mich hat es trotzdem berührt. Und zwar, als dann der Abraham hochgeht auf den Berg, ich lese euch vor, da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am 3. Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Jetzt kommt's. Worte haben Macht. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Wir. Gott hat ihm davor gesagt, opfere dort seinen Sohn. Und er sagt seinen Knechten, wenn wir angebetet haben, kommen wir zurück. Und ob er es schon gewusst hat oder nicht, aber er hat es ausgesprochen und Worte haben Macht. Und am Ende kam er mit seinem Sohn zurück.
Er hat prophetisch geredet. Er hat Dinge in Existenz gerufen, die noch nicht da waren, wo noch nicht sichtbar war. Okay, nun, Abraham hatte dieses Vertrauen. Und zwar über den Tod hinaus. Abraham hatte diesen Glauben und sein Glaube hat weiter gereicht als, ja was, wenn er tot ist. Im Neuen Testament in Römer 4, 17, 18 lesen wir, dass er an den Gott geglaubt hat, der die Toten lebendig macht. Danke. Der die Toten lebendig gemacht hat und hervorruft, was nicht ist, dass es da, dass es sei. Wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hin geglaubt. Ihr Lieben, das ist ein Glaube, den wir brauchen. Amen. Und Vater, ich bete, Herr, egal in welcher Situation irgendjemand jetzt steht, Herr. Herr, in einer so schrecklichen Situation, in einer schlimmen Situation, und sie ist immer schlimm, wenn sie gerade da ist, Herr. Und wir wollen aber unsere Haupt emporheben zu dir, Herr, weil du unser Erlöser da bist und weil du über die Dinge, über die Maßen viel mehr tun kannst, als wir uns vorstellen können. Halleluja. Glauben wir an diesen Gott, der das Nichtseiende ruft, ins Dasein ruft? Glauben wir auf Hoffnung, wo keine Hoffnung ist? In Römer 8, Vers 38 sagt Paulus, und der hatte wohl diesen Glauben, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Ich bin in seiner Hand. Ich bin in seiner Hand. Ich bin in seiner Hand. Sind wir wirklich überzeugt, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe des Christus oder Liebe Gottes? Gott liebt mich. Ihr Lieben, wir denken manchmal, wir sind von Gott verlassen, weil er nichts tut oder nicht das tut, was wir erwarten. Aber ich möchte dir sagen, Gott liebt dich. Genau in dieser Situation sagt er, dass er liebt. Er liebt uns so sehr. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel, befänden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja. Ihr Lieben, ich glaube, was der Feind am ersten uns raubt und warum das so gewichtig ausgedrückt wird, ist, dass der Herr mich noch liebt. Wenn irgendeine schlimme Situation ist, wenn Gott nichts tut, wenn Gott nicht das tut, was wir gehofft haben, dass er tut, wenn er nicht so handelt und so weiter, dann ist der Gedanke so schnell da, er liebt mich nicht. Ich habe was falsch gemacht oder sonst irgendwas. Aber die Bibel sagt genau in dem Punkt, ja, nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Amen. Wow, das ist hammermäßig. Ich gehe zurück zum Text aus 1. Mose. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, streck deine Hand nicht aus nach dem Jungen. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen eigenen Sohn mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen, sah und siehe, da war ein Widder hinter dem Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Ihr Lieben, das hat Gott gemacht. Amen. Das hat er gemacht. Da ging Abraham hin, nahm seinen Widder, opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen oder der Herr versorgt. Jahwe Jire ist dieser Name, da kommt er her. Jahwe Jire. Und ihr Lieben, Ich muss nochmal beten über euch, weil ich weiß, da gibt es Nöte, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es die über das Denken hinaus auch Sorgen, wie es weitergeht und Ähnliches. Herr, ich danke dir, dass du da bist und dass dein Wort kommt und dein Wort hat Kraft, Herr. Jedes Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, hat Kraft, Herr, und wir empfangen dieses Wort, diese Offenbarung, die du uns gibst. Du bist der Gott, der sorgt. Du bist der Gott, dass wir aufhören, uns Sorgen zu machen. Und im Namen Jesu zerbreche ich diese Sorgen, diese Vorstellung, wie geht's weiter, wie geht jenes, wie geht das, Herr, wie ist mit unseren Kindern, wie geht's da und so weiter. Herr, wir zerbrechen diese Sorgen und wir ersetzen es. Gott sorgt. Gott sorgt. Das hat Gott gemacht. Gott sorgt für mich und für alle meine Bedürfnisse im Namen Jesus. Wir wissen, dass diese Geschichte hier, was es wirklich bedeutet. Der Vater im Himmel selber hatte diesen Gang mit seinem einzigen Sohn, den er lieb hat, noch vor sich. Und selbst Jesus sagte: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Isaak hatte gefragt: Vater, wo ist das Opfer? Jesus hat gesagt: Herr, lass doch den Kelch an mir vorbeigehen. Jesus betete stundenlang, bis sein Schweiß zu Blutstropfen wurde. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Gibt es ein anderes Opfer? Und dann sagt er: aber nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Und dort am Kreuz wurde die Liebe Gottes der ganzen Menschheit offenbart, ihr Liebe. Es ging dabei, die Liebe Gottes für jeden Einzelnen von uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ihr Leben, ist es nicht ein bisschen so einfach? Das hat Gott gemacht. So einfach hat er es gemacht. Alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Dort am Kreuz wurde die Liebe Gottes der ganzen Menschheit offenbart. Der einzige Sohn. Jesus war das Opfer, das Opferlamm ohne Fehler und ohne Tadel, das vor Grundlegung der Welt ausersehen war, ein für alle Mal zu sterben, damit wir Erlösung haben durch sein Blut. Römer 8, Vers 32. Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ihr Lieben, durch Glauben, nur durch Glauben. Das Einzige, was wir tun müssen, ist glauben. Ist das der Hammer? Und er schenkt uns alle mit dem Christus, den er dahin gegeben hat. Der Vater hat das Opferlamm ausersehen. Er hat für das Opferlamm gesorgt. Aber nicht nur das, sondern durch dieses Opfer ist für alles gesorgt, was wir je im Leben brauchen. Du kannst mal kurz reflektieren, was irgendwelche Nöte, Probleme, Schwierigkeiten sind. Der Vater hat für alles gesorgt. Jahwe, Jire, mein Versorger. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du gesorgt hast. Lasst uns mal ein paar Verheißungen angucken. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch gepredigt worden ist, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Ihr Lieben, so viele Verheißungen es gibt. Ja und Amen. Kein Vielleicht und kein Aber und kein Ja-Aber und kein Du warst nicht lieb genug. Die Liebe des Vaters reicht aus. Amen. Die Liebe des Vaters ist genug. Lasst uns mal ein paar Verheißungen Gottes anschauen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich werde euch niemals verlassen oder versäumen. So wie mich der Vater geliebt hat, genauso liebe ich euch. Meine Liebe hört niemals auf. Eine Verheißung heißt: sorgt euch um nichts. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der dir alle deine Sünden vergibt, alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst. Die Toten in Christus werden auferstehen. Halleluja. Klagelieder 3, Vers 2. Ist interessant, da sind auch Gnadenerweisung des Herrn. Klagelieder 3, 22. Die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die ihn ja heimfragt. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. All in deinen Wegen. Hoff nur auf ihn, er wird's wohl machen. Gott aber wird ausfüllen all euren Mangel nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Das ist nur ein kleiner Auszug von allen seinen Verheißungen. Aber schon hammermäßig klasse. Ja? Römer 8, 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Halleluja. Wie hat Abraham das geschafft, in dieser Situation diesen Glauben zu haben? 3 Tagesreise, 3 Tage mit dem Jungen noch unterwegs, der einzige Sohn, den er bekommen hat in hohem Alter, den er geliebt hat, und er soll ihn als Brandopfer geben. Wie hat es Abraham geschafft, ihr Lieben? Durch Glauben. Ihr Lieben, an dem kommen wir nicht vorbei. Amen. Durch Glauben. Ohne Glauben haben alle Gottesverheißungen keine Bedeutung für die Menschen. Wer keinen Glauben hat, alle Gottesverheißungen, die fließen da an dem vorbei. Verheißungen, ihr Lieben, werden durch Glauben erlangt, durch dieses absolute Vertrauen auf Gott. Und Abraham vertraute Gott inmitten von Schwierigkeiten, von Prüfungen. Gott versorgt, er sorgt. Gott weiß, was er tut, er kümmert sich. Gott macht es richtig. Und Vater, wir danken dir, dass wir hier stehen dürfen, so viele tausend Jahre danach, Herr. Und dass wir immer noch diese Dinge anschauen können und wir sehen, dass Glaube alles verändert. Dass dieser Glaube alles ausmacht, Herr. Herr, und wir danken dir, dass wir mit hineingenommen sind, auch in den Segen Abrahams, dass wir Kinder des Segens sein dürfen, Kinder Abrahams. Aber Herr, ich bete für jeden Einzelnen hier, in jeder Situation, Herr, dass da Licht hineinkommt in Finsternis, dass da, wo Hoffnungslosigkeit ist, da, wo die Vorstellung geht, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, Herr, dass du das Licht anschaltest und den Glauben in unserem Herzen erwächst, Herr, dass du den Glauben stark machst. Herr, wir sind Menschen, die aufgrund deines Wortes gelernt haben zu glauben. Und wir wollen im Glauben reden, wie wir es gehört haben von der Dina, dass unsere Worte Kraft haben. Wir wollen im Glauben stehen. Wir wollen im Glauben vorangehen. Im Namen Jesus. Halleluja. Lasst uns aufstehen.